Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Mehr als 9 Stunden haben Bund und Länder beraten bis in die Nacht. Nun steht fest, es gibt begrenzte Lockerungen im Lockdown. Unter anderem können davon Museen und Galerien profitieren. Wir fragen in dieser Sendung, wie kommt der Kunstmarkt durch die Corona-Krise? Zunächst aber die Lufthansa. Sie hat heute ihre Jahresbilanz vorgelegt. Schlimmes war für das Corona-Jahr erwartet worden. Ob es auch so gekommen ist, weiß Roman Warschauer.
Die Lufthansa hat im vergangenen Jahr unter dem Strich einen Verlust von mehr als 6,7 Milliarden Euro verbucht. Im Vorjahr stand noch ein Gewinn von rund 1,2 Milliarden Euro in den Büchern. Das geht aus den Jahreszahlen hervor, die der Konzern heute in Frankfurt vorgelegt hat. Der Gewinnrückgang ist vor allem auf das Passagiergeschäft zurückzuführen. Wegen der Corona-Pandemie beförderten die Airlines der Lufthansa im vergangenen Jahr 75% weniger Reisende als vor der Krise. Aktuell ist der Rückgang sogar noch stärker. Die Frachttochter Lufthansa Cargo konnte hingegen mit einem Gewinn von mehr als 700 Millionen Euro ein Rekordjahr verbuchen. Konzernvorstandsvorsitzender Spohr zeigte sich für das laufende Jahr verhalten optimistisch. Für den Sommer rechnet er mit einem deutlichen Passagierzuwachs. Im Gesamtjahr könne man auf bis zu 50% des Vorkrisenniveaus kommen. Dafür sei es allerdings nötig, dass geimpfte Reisende oder Passagiere mit einem negativen Corona-Test nicht in Quarantäne müssten. Im Zuge der Krise hat sich der Konzern von rund 28.000 Mitarbeitern getrennt. Das entspricht etwa 20%. Auch in diesem Jahr sollen noch einmal rechnerisch rund 10.000 Stellen wegfallen. Dafür verhandelt das Unternehmen nach eigenen Angaben mit den Gewerkschaften unter anderem über Teilzeitmodelle.
Roman Warschauer. Und die Zahlen der Lufthansa, die wir heute Abend übrigens auch kommentieren in der Sendung Kommentar ab 19.05 Uhr. Diese Zahlen nehmen wir mit in den Börsensaal nach Frankfurt am Main zu unserer Börsenreporterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, wie kommt denn die Bilanz der Lufthansa bei Ihnen auf dem Parkett an?
Gut, wenn wir auf die Kurstafeln schauen, Lufthansa-Aktien sind heute deutlich im Minus. Sie geben mehr als 2% nach. Dass die Lufthansa angesichts der Corona-Maßnahmen tiefrote Zahlen schreibt, kommt ja nicht unerwartet. Der Konkurrenz geht es auch nicht viel besser. Kurz vor der Sendung habe ich mit Stefan Schöppner von der Commerzbank über die Lufthansa-Bilanzen gesprochen. Und von ihm wollte ich zunächst wissen, wie steht denn die Lufthansa da im internationalen Vergleich? Und hier seine Antwort.
Natürlich ist das letzte Corona-Jahr ein Desaster für alle Fluglinien, aber ich würde sagen, die Lufthansa ist bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Es hat Staatshilfe gegeben im letzten Jahr, aber die gute Nachricht ist, Lufthansa hat gar nicht alles gebraucht. Es ist noch Suppe da.
Die Lufthansa will das Geld zusammenhalten, Töchter verkaufen, insgesamt kleiner werden. Ist das Ihrer Meinung nach die richtige Strategie?
Ja, das ist eine richtige Strategie, mal in so einer Krise alle Kosten zu überprüfen und mal zu überlegen, wo ich langfristig unternehmerisch tätig sein muss, um dann gut aufgestellt zu sein für die Rückkehr der Passagiere, des Verkehrs und auch für die zukünftigen Herausforderungen.
Möglicherweise also auch eine Chance, um Grundsätzliches nochmal zu überdenken?
Ja, das war eine Chance. Die Lufthansa hat ja relativ viel gemacht. Es wird relativ lange dauern, bis die Lufthansa wieder in dem Maße fliegt, wie sie vor der Krise geflogen ist. Die Erträge werden aber schon früher zurückkommen. Das ist ja auch notwendig.
Die kommenden Monate, vor allem auch die kommenden Jahre, dürften herausfordernd bleiben. Kann ein Neustart gelingen?
Ich gehe davon aus, dass die Lufthansa schon mittendrin ist im Neustart. Das nächste Quartal bis zum Sommer wird nochmal schwierig. Da wollen wir uns gar keine Illusionen hingeben. Danach, für das zweite Halbjahr, rechne ich wie der Lufthansa-Vorstand auch mit einer langsamen Erholung. Betonung liegt auf langsam, aber dann wird es spürbare Erholungseffekte geben.
Die Passagierzahlen sind das eine, die Frachtzahlen sind das andere. Welche Bedeutung wird die Fracht haben?
Die Fracht wird weiter eine große Rolle spielen. Im Moment wurde das ja dadurch befeuert, dass manche Lieferketten gerissen waren, wo Produkte oder Vorprodukte ganz schnell von der A nach B transportiert werden mussten. Das wird sich jetzt in gewisser Weise verbessern, aber ich gehe nicht davon aus, dass Corona die globale Arbeitsteilung praktisch wieder zurückschießt in 20 oder 30 Jahre früher.
Wenn wir jetzt ein Stück weiter nach vorne schauen, was wird die Lufthansa für eine Fluggesellschaft sein in Zukunft?
Die Lufthansa wird eine kleinere Fluggesellschaft sein, aber nach wie vor natürlich im internationalen Vergleich eine sehr große, die flexibler reagieren wird und kann als in der Vergangenheit. Es ist noch nicht hundertprozentig abzusehen, weil wir noch gar nicht wissen, wie die Nachfragesituation nach der Corona-Krise sein wird, wie sich das auf die einzelnen Geschäftssegmente, also Fracht, Langstrecke und Kurzstrecke entsprechend auswirken wird.
Bislang waren ja die Billigflieger eine große Konkurrenz für die alten Staatsairlines, wenn ich es mal so formuliere. Wird das bleiben?
Das wird so bleiben. Die Billigflieger haben eben eine andere Kostenstruktur. Die haben wesentlich weniger Kosten und werden deswegen schneller wieder aus der Krise rauskommen, werden schneller wieder Erträge machen, positive Erträge, und werden dann natürlich versuchen, weitere Marktanteile zu gewinnen. Und dem muss die Lufthansa sich entgegenstellen. Das wird sie auch tun.
Sagt Stefan Schöppner von der Commerzbank.
Ja, dann schauen wir mal auf den deutschen Leitindex DAX, Frau Werle. Gestern über der stolzen Marke von 14.000 Punkten. Wie sieht es denn heute aus?
Vom Rekordhoch ist nicht mehr viel zu sehen. Heute der DAX 0,4% im Minus. Er fällt auf 14.025 Punkte. Die alten Sorgen sind wieder da. Gehen die Preise weiter nach oben? Wie wird die Notenbank reagieren? Werden die Zinsen steigen? Wie geht es weiter am Anleihemarkt? Diese Diskussionen um das weitere Vorgehen in Sachen Corona-Pandemie machen ja auch deutlich, es wird wirklich noch lange dauern, bis man diese Pandemie endlich in Griff haben wird.
Siemens Energy schafft 6 Monate nach dem Börsengang jetzt auch den DAX-Aufstieg. Das müsste ja eigentlich unter normalen Umständen die Aktie treiben, oder?
Sollte es. Der baldige Aufstieg in die erste Börsenliga lässt Anleger aber heute zumindest kalt. Die Papiere von Siemens Energy 1,6% im Minus. Langfristig sind solche Änderungen in den Indizes aber durchaus von Relevanz, einfach weil große Versicherung oder Fondsgesellschaften Produkte aufgelegt haben, die den DAX oder einen anderen Index abbilden. Und das heißt, bei einer anderen Zusammensetzung der Indizes müssen dann Aktien verkauft bzw. zugekauft werden.
Neue Zahlen gab es heute vom Medienkonzern ProSiebenSat.1. Kann der Konzern denn profitieren von dem, was man so erlebt, Filmgenuss zu Hause in Zeiten der Pandemie?
Sollte man eigentlich denken, gerade weil eben viele Menschen zu Hause sind, mehr Fernsehen schauen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille, wie es beispielsweise um Werbeeinnahmen bestellt ist. Das ist eine andere Geschichte. Die Pandemie hat ja auch Produktionen unmöglich gemacht. Der Umsatz bei ProSiebenSat.1 ist im vergangenen Jahr nahezu stabil geblieben, aber der Gewinn ist doch deutlich zurückgegangen und der Aktienkurs heute zeitweise ebenfalls.
Der Autozulieferer Schaeffler hat heute seine Gesamtjahresziele präsentiert. Autozulieferer ja immer in einer schwierigen Situation im Moment. Waren diese Gesamtjahresziele denn überzeugend?
Sie waren nicht überzeugend, Sie haben es eben angedeutet. Schaeffler hat ebenso wie viele andere Hersteller und Zulieferer mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen gehabt. Im vergangenen Jahr in vielen Betrieben standen die Bänder zeitweise still, Lieferketten waren unterbrochen. Und dazu kommen ja noch die gewaltigen Umbrüche in der Branche, also weg vom Verbrenner hin zu alternativen Antrieben. Für Hersteller und Zulieferer bedeutet das, dass teilweise ganze Geschäftsbereiche abgewickelt werden müssen, dass man neue Bereiche aufbauen muss. Schaeffler hofft zwar auf steigende Umsätze im laufenden Jahr, aber es ist alles schwierig, setzt weiter auf Konzernumbau. Das heißt weniger Standorte, weniger Mitarbeiter und die Aktien heute 5% im Minus.
Knappe Viertelstunde noch, dann beginnt die Beratung der OPEC Plus zu den Förderquoten. Was macht der Ölpreis?
Amerikanisches Leichtöl kostet aktuell $60.78.
Und dann noch das Gold, Anleihen und den Euro.
Der Euro 1,2032 $. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,37 auf minus 0,35%. Die Feinunze Gold $1,719.80. In Euro sind das $1,428.82.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Sparer haben es in Nullzinszeiten schwer. Umso verlockender sind Angebote, die für Tages- und Festgeld einen Zins versprechen, der über dem Durchschnitt liegt. Die Bremer Greensill Bank hat das getan und hat damit über Internetbroker bis zu 1 Milliarde Euro bei Privatkunden in Deutschland eingesammelt. Jetzt steht die Bank unter Betrugsverdacht und wurde von der Finanzaufsicht BaFin geschlossen. Michael Pundt berichtet aus Bremen.
Die Greensill Bank darf nur noch Gelder zur Begleichung ihrer Schulden annehmen. Die belaufen sich laut Reuters auf knapp 3,3 Milliarden Euro. Bei der Strafanzeige der BaFin gegen das Bremer Kreditinstitut geht es nach Radio Bremen Informationen um Bilanzfälschung. Die Greensill Bank könne nicht nachweisen, dass bestimmte Forderungen existieren, heißt es in einer Pressemitteilung der BaFin. Die Chancen für eine Rettung der Bank bezeichneten Insider als schlecht. In zwei früheren Fällen hatte die BaFin spätestens nach einem Monat das endgültige Aus für die betroffenen Banken erklärt. Der Sonderbeauftragte der Finanzaufsicht soll bereits seit einigen Wochen am Bremer Sitz der Bank tätig sein. Falls die BaFin den sogenannten Entschädigungsfall erklärt, erhalten Gläubiger der Bank Geld aus dem Einlagensicherungsfonds der deutschen Kreditwirtschaft. Die Bremer Greensill Bank gehört einem britisch-australischen Investor, der sich ebenfalls in finanzieller Schieflage befinden soll. Greensill Capital hatte 2014 die Bremer NF Bank übernommen und umbenannt.
Michael Pund, und wir gehen weg von den Banken, die bekanntermaßen häufig auch viel Kunst in ihren Büro- oder Geschäftsräumen präsentieren, aber weniger damit handeln. Eingangs der Sendung hatte ich es erwähnt, aufgrund der Bund-Länder-Runde könnte es jetzt zu ersten Lockerungen auch für Galerien kommen. Aus diesem Anlass die Frage, wie kommt der Kunstmarkt durch die Corona-Krise? Ich kann das jetzt besprechen mit meinem Kollegen Stefan Kolderhoff aus der Kulturredaktion des Deutschlandfunks. Herr Kolderhoff, seit einem Jahr gibt so gut wie keine Ausstellungen mehr. Die wichtigen Kunstmessen, die sind reihenweise abgesagt. Wie kommt denn aus Ihrer Sicht der Kunstmarkt da durch?
Insgesamt wohl, Herr Kindermann, einigermaßen gut. Vor allen Dingen die Auktionshäuser sind offenbar sowas wie Krisengewinner. Man muss allerdings schon stark unterscheiden zwischen den Marktsegmenten. Das ist am Kunstmarkt wichtig. Bei den großen Auktionen werden nach wie vor enorme Preise erzielt. Gerade in dieser Woche wieder bei Sotheby's eine ziemlich kleine Van Gogh-Zeichnung für 10 Millionen Dollar versteigert worden. Aber in anderen Bereichen sieht es eben nicht so rosig aus. Die letzten verlässlichen Zahlen stammen von vor etwa einem Jahr. Die werden eigentlich immer im März aus Anlass der weltweit wichtigsten Kunstmesse, der European Fine Art Fair in Maastricht, veröffentlicht. Die findet nun dieses Jahr auch nicht statt. Vor einem Jahr gab es einen globalen Umsatz von 64 Milliarden Dollar. Für 2020, wie gesagt, noch keine verlässlichen Zahlen. Aber wenn man mit Auktionshäusern spricht, auch in Deutschland, dann zeigt sich schon, dass der Kunstmarkt offenbar von der Flucht in die sicheren Sachwerte profitiert. Gilt auch für den deutschen Markt. Ein Münchner Auktionshaus hat gerade eine Werbekarte verschickt mit der Aufschrift gegen den Trend, das beste Jahresergebnis unserer Geschichte.
Deutscher Kunstmarkt ist das Stichwort. Wie geht es denn den Kunstgalerien in Deutschland?
Den Galerien geht es nicht so gut. Also den Auktionshäusern, wie gesagt, durchaus schon, wenn man sich da die Zahlen anguckt. Alle Auktionshäuser, Ketterer 60 Millionen Euro Umsatz, Van Hamm 40 Millionen, Lempert 56 Millionen Euro, das sind schon gute Zahlen. Die Galerien, also die Ladengeschäfte sozusagen, die hängen stärker vom direkten Kundenkontakt ab. Da geht es ja häufig um junge, unbekannte Kunst. Da geht es darum, dass man die Kunst sehen will, bevor man sie kauft, eventuell auch mit dem Künstlerinnen und Künstler sprechen. Galerien bauen ja häufig junge Künstler auf. Und da ist natürlich viel weggebrochen. Und dann darf man was anderes nicht vergessen. Es gibt sehr heftige Wechselwirkungen zwischen Museumsausstellungen und den Galerien. Also wenn in Essen Keith Haring gezeigt wird oder hier in Köln Andy Warhol, dann können Sie davon ausgehen, dass die Galerien sich da mit draufschwingen, das auch anbieten. Und auch da hat natürlich vieles nicht stattgefunden, weil die Museen geschlossen blieben.
Werfen wir mal einen Blick über Deutschland hinaus. Wichtig sind in der Kunst dann die Länder Großbritannien und USA. Wie sieht es denn da aus?
Nicht viel anders. Auch da waren natürlich die Galerien geschlossen. Auktionen haben nur virtuell stattgefunden, also kein Champagnerempfang und kein Umschmeicheln der Top-SammlerInnen, wie das so üblich ist. Großbritannien kommt noch der Brexit hinzu, der dazu geführt hat, dass eine Reihe von großen Galerien zumindest sehr laut darüber nachdenken, ihre Filialen in London zu schließen. Was die Auktionshäuser aber geschafft haben, ist ein Weg von den Auktionen, also von den öffentlichen Versteigerungen, hin zu den sogenannten Private Sales, also dem Verkauf unter der Ladentheke. Die sind um 55% sowohl in New York als auch in London gestiegen. Christie's hat allein 12 Kunstwerke für über 25 Millionen Dollar pro Stück verkauft. Also da brummt es nun tatsächlich.
In der Wirtschaft brummt es ja vor allen Dingen in China. Das ist ja eigentlich so ein aufstrebender Kunstmarkt. Wie sieht es denn da aus?
Schon seit einiger Zeit recht gut. China hat Großbritannien überholt, liegt hinter den USA jetzt auf Platz 2, was Kunstkäufe angeht. Das liegt mit Sicherheit auch an Hongkong. Die Art Basel, auch eine wichtige Kunstmesse, hat dort einen eigenen Ableger vor einiger Zeit schon gegründet. Christie's hat im November 390 Millionen innerhalb von 4 Tagen bei Auktionen in Hongkong umgesetzt. Man muss allerdings auch darauf hinweisen, dass es dann noch einen anderen Faktor gibt, der eine Rolle spielt. Einige Standards, die in Europa oder in den USA gelten, zum Beispiel im Hinblick auf Geldwäschekontrollen, werden da zumindest nicht so umgesetzt, wie man sich das wünschen würde. Und für sowas war der Kunstmarkt mit seiner traditionellen Heimlichtuerei und Bargeldgeschäften immer schon ziemlich empfänglich.
Ja, ich habe ja jetzt von Ihnen gelernt, Verkauf unter der Ladentheke ist in.
Nein,
ja.
Das ist schon offiziell natürlich, aber es geht nicht über eine öffentliche Auktion, es bekommt okay. Keiner mit.
Aber die Frage stellt sich nach dem Kunstmarkt der Zukunft. Ist das jetzt alles so, wie wir unsere Konferenzen abhalten? Ist das alles digital in Zukunft?
Es wird zumindest eine größere Rolle spielen. Also jedenfalls bei der breiten Masse der Ware, um es mal so zu sagen. Also sicherlich will derjenige, der den Van Gogh, den Cézanne, den Francis Bacon kauft, immer noch das Bild in einem Separé mit einem Glas Champagner sehen und vom Leiter des Auktionshauses erklärt bekommen, warum das ein wichtiges Bild ist. Aber es zeigt sich jetzt schon, dass der digitale Markt sehr, sehr gut auszubauen war, dass dort sehr große Umsätze gemacht wurden, auch in Deutschland, und das wird sicherlich bestehen bleiben.
Ich habe mal mitgezählt, Herr Koldorf, das Wort Champagner fiel 2-mal schon bei Ihnen. Führt mich zu der Frage, wie es eigentlich den Künstlern geht. Sind die Verlierer der Pandemie?
Ein bisschen schon. Also Champagner deswegen, weil mit Kunst natürlich auch immer Prestige verkauft wird. Also sie sind dann derjenige, der dieses Bild gekauft hat, und sie bekommen von den Kunsthändlerinnen und Kunsthändlern natürlich auch erzählt, wie wichtig und bedeutend sie dadurch werden. Das kommt nur zum Teil bei den Künstlerinnen und Künstlern an. Es gibt in Deutschland eine Umsatzbeteiligung an Verkäufen ab einer bestimmten Höhe. Da steht Deutschland allerdings relativ allein mit da. Was man von den Künstlerinnen und Künstlern hört, sind im Moment keine guten Nachrichten. Viele fliegen aus der Künstlersozialkasse raus, weil sie kein vernünftiges eigenes Einkommen mehr haben. Viele überlegen, ob sie den Beruf nicht an den Nagel hängen. Einige haben es schon getan. Und wenn dann noch was kommt, wie hier in Köln, dass die wichtigste deutsche Kunstmesse, die Art Cologne, dieses Jahr auf den Herbst verschoben ist, dann fällt ein gesamtes Einnahmejahr aus.
Stefan Koldorf aus der Kulturredaktion zur Frage, wie kommt der Kunstmarkt durch die Corona-Krise? Haben Sie vielen Dank. Stufenweise Öffnungen für Kunstgalerien, wir haben es gehört, aber für Schwimmbäder fehlen weiter die Perspektiven. Verbände waren deshalb bereits vor einer Generation der Nichtschwimmer. Aber wie geht's den Schwimmbädern und ihren Beschäftigten wirtschaftlich? Schaffen sie es überhaupt durch die Krise? Vivien Leue hat für uns nachgefragt.
Es ist einfach eine lange Zeit und sicherlich kriegen wir gespiegelt, dass viele unserer Mitarbeiter jetzt gerne wieder arbeiten würden.
Claudia Heckmann ist die Chefin der Kölnbäder und damit von 12 Schwimmbädern sowie knapp 300 Mitarbeitern. Seit dem 2. November verwaltet sie allerdings größtenteils geschlossene Betriebe. Zwar findet seit dieser Woche vereinzelt wieder Schulschwimmen statt, aber ansonsten bleiben die Wasserflächen verwaist und die Mitarbeiter zu Hause.
Das Kurzarbeitergeld ist sicherlich für angestellte Mitarbeiter und insoweit ja für die Unternehmen eine große Hilfe.
In den ersten Wochen des Lockdowns haben viele Bäder ihre jährlichen Grundreinigungen durchgeführt, Wasser ausgetauscht, die Heizungen heruntergedreht, um Kosten zu sparen. Die fehlenden Einnahmen schmerzen allerdings.
Also die Verluste werden insgesamt dann trotzdem höher sein als in den Jahren davor.
Schon in normalen Jahren sind Schwimmbäder ein meist kommunales Zuschussgeschäft. Kaum ein Bad kann kostendeckend geführt werden. Claudia Heckmann ist auch Präsidentin des Schwimmverbands NRW und kennt die prekäre Lage so mancher Betriebe. Zum Glück, sagt sie, gibt es die staatlichen Corona-Hilfsprogramme. Wie viel sie für ihre 12 Kölner Bäder erhält, weiß sie allerdings noch nicht. Die komplizierten Anträge liegen noch auf ihrem Tisch.
Man hat ja jetzt diese Antragsfrist für die November- und Dezemberhilfen Gott sei Dank bis Ende April verlängert, weil wir auch mit ständig ändernden Vorgaben immer wieder mehr Formulare brauchten.
Hilfsgelder sind also zwar in Aussicht, aber
das bedeutet jetzt trotzdem, dass man so viel liquide Mittel braucht, um diese Strecke zu überstehen. Ich glaube schon, dass auch einige Bäder dies nicht überleben werden.
Auch der Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister Peter Harzheim befürchtet schwere Folgen, sollten Bäder nicht bald wieder öffnen dürfen. Sein Verband hatte zusammen mit der Bäderallianz Deutschland in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Öffnungsperspektive für Schwimmbäder gefordert. Vergebens.
Da Schwimmen auch ein Kulturgut ist, sollten wir da möglichst schnell wieder rankommen.
Allein die Zahl der ausgefallenen Schwimmkurse sei schon jetzt so hoch, dass viele von einer Generation der Nichtschwimmer sprechen. Hinzu kommen die wirtschaftlichen Belastungen für die Schwimmbadbetreiber wie auch die Mitarbeiter, denn nicht alle Schwimmmeister arbeiten für kommunale Bäder und erhalten ihr Kurzarbeitergeld aufgestockt.
Ich habe also Kollegen in Sachsen zum Beispiel, die jetzt bei Privatbetreibern sind oder Hotelschwimmbädern oder die jetzt private Rechtsformen tragen, teilweise 30-40% Gehaltseinbußen haben. Das sind dann 600-700 € im Monat. Das ist schon heftig.
Auch den vielen Freiberuflern und Saisonkräften, auf die fast jedes Bad angewiesen ist, geht es aktuell schlecht. Sie werden nicht gebraucht, erhalten aber wie andere Solo-Selbstständige nur spärliche Hilfen. Etliche von ihnen hätten deshalb schon den Job gewechselt, meint Claudia Heckmann.
Viele der Saisonarbeiter, die wir sonst regelmäßig haben, haben sich natürlich mittlerweile was anderes gesucht. Also wir werden auch nicht so viele Saisonmitarbeiter wahrscheinlich finden. Wir haben ja auch viel so Werkstudenten. Auch das wird deutlich schwieriger.
Dabei würden die Bäder, sobald sie wieder öffnen dürfen, mehr Personal brauchen, um für die Einhaltung all der Hygiene- und Corona-Regeln zu sorgen.
Vivien Leue. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Union und SPD haben sich auf ein Lobbyregister für Interessenvertreter verständigt, die auf Abgeordnete oder die Bundesregierung Einfluss nehmen wollen.
Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass sich die Große Koalition nach langem Ringen auf ein Lobbyregister geeinigt hat, das auch die Bundesregierung und damit den Maschinenraum der Gesetzgebung einbezieht, ist eine gute Nachricht. Vielen Kritikern geht die neue Transparenz nicht weit genug. Sie wüssten gerne noch wesentlich genauer, wo Lobbyisten überall mitreden und am liebsten auch, was gesprochen wird. Doch zu einer Demokratie gehört der informelle, freie Austausch, der die Korrektur von politischen Positionen ohne Gesichtsverlust ermöglicht. Zu viel Transparenz kann auch schaden. Die Augsburger Allgemeine unterstreicht: Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, wer neben den Politikern bei der Gesetzgebung mitredet. Vieles bleibt allerdings auch künftig im Ungefähren, solange konkrete Gesprächstermine nicht dokumentiert werden müssen. Auch die Südwestpresse aus Ulm ist skeptisch. Wenn nicht nachvollziehbar ist, wer für welche Gesetzesformulierung verantwortlich ist, bringt die Registrierung der Lobbyisten wenig. Wenn es darum geht, Vertrauen zur Politik zurückzugewinnen, wäre es nur logisch, echte Transparenz herzustellen. Die Bundesbank erwartet, dass die Verbraucherpreise bis zum Jahresende um über 3% ansteigen könnten, allerdings nur vorübergehend. Die Neue Osnabrücker Zeitung empfiehlt mehr Gelassenheit. Bevor jetzt jemand in Panik verfällt, sei daran erinnert: Zum einen ist der Inflationsanstieg auch ein positives Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft erholt. Zum anderen dürfte es sich vor allem um Aufholeffekte handeln. Im Krisenjahr 2020 waren Preise fast gar nicht gestiegen. Und auch jetzt sind es vor allem ein sich erholender Ölpreis, eine Mehrwertsteuer auf gewohnten Werten und die zu Beginn des Jahres eingeführte CO2-Abgabe, die die Inflationsrate treiben. Experten gehen nicht davon aus, dass sich eine Inflationsspirale in Gang setzt, sondern dass sich die Inflationsrate stabilisiert.
Das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Wir werfen zum Schluss noch einen Blick auf den aktuellen Kurs des DAX. Da sind wir jetzt bei 14.034 Punkten, also relativ deutlich über der 14.000er Marke. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen gibt es dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit meiner Kollegin Silke Hane am Mikrofon. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.